Welt im Ohr. Ein Beitrag für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Herzlich willkommen zu dieser Folge von Welt im Ohr. Mein Name ist Mayada Hadaya. Afrika-Bilder sind in Europa zu oft und noch eurozentristisch, voller Vorurteile und Rassismen. Der differenzierte Blickwinkel ist rar und eingefleischte Stereotype, sei es in der Bildung, an Hochschulen, in internationalen Kooperationen, auf allen Ebenen, in der Politik, in Medien, nur langsam aufzubrechen. Was in den Köpfen der Europäer und Europäerinnen ist, ist schwer wegzubekommen. Unvergleichlich, was am afrikanischen Kontinent in der Vergangenheit Europäerinnen und Europäer zu verantworten haben. Und diese Verantwortung passiert im Hinblick auf Kolonialismus, die verübten Gräueltaten, die Ausbeutung sowie der notwendigen historischen Aufarbeitung, Reparationen und vieles mehr heute nur langsam. Ausgehend aus der interdisziplinären Ringvorlesung, die den gleichnamigen Titel dieser Welt im Ohr-Sendung trägt, Afrika, Bilder, Diskurse, Stereotype mit dem Zusatz zur Selbst- und Fremdrepräsentation eines Kontinents, ist dieser Beitrag ein Versuch, historische Prozesse der Dekolonialisierung trotz zunehmender kritischer Reflexionen hier hörbar und wieder sichtbar zu machen, um auch eine gewisse Unwissenheit zu widerlegen bzw. um zu informieren. Antworten auf Themen aus der Geschichte zwischen Afrika und der Welt, insbesondere zwischen Afrika und Europa, geben uns zwei Wissenschaftler von der interdisziplinären Ringvorlesung, die auch aus unterschiedlichen Disziplinen kommen. Aus einer historischen Perspektive am Beispiel des Black Man Burden, des Ausspruchs der Last des schwarzen Menschen, gibt uns Arno Sonderegger vom Institut für Afrika-Wissenschaften an der Universität Wien, die diese Ringvorlesung gemeinsam mit der Paris-Lodron-Universität in Salzburg veranstaltet haben. Und einer der Veranstalter selbst, Franz Gmeiner-Pranzl, er ist Theologe und er gibt diesen Einblick und informiert auch über afrikanisch-europäische Beziehungen aus dem Blickwinkel der interkulturellen Theologie. Thank you. Vielen Dank, Arno Sonderegger. Legen wir doch gleich los und sprechen über The Black Man's Burden zur Geschichte einer Trope des kolonialen Denkens, die Teil eben dieser Vorlesung war, die du gegeben hast. Von welcher Last sprichst du?
Also mit The Black Man's Burden gemeint ist eigentlich gewesen sowieso eine Art von Reaktion auf eine andere Redewendung, die im Jahr 1899 publik wurde und seitdem also große Wogen geschlagen hat. Und die Ursprungsphrase war die Bürde des weißen Mannes, eine Formulierung, die ein britischer Schriftsteller, Rudyard Kipling, in einem Preisgedicht für die US-amerikanische imperialistische Tätigkeit geprägt hat und die dann in weiterer Folge eigentlich gang und gäbe geworden ist für Kolonialapologetiker und zu einer stehenden Phrase geworden ist, um europäisches, imperiales und koloniales Ausgreifen zu rechtfertigen. Im Jahr 1899, wie gesagt, als die Bürde des weißen Mannes, the White Man's Burden, von ihm eingeführt worden ist, gab es dann schon ganz schnell Reaktionen darauf. Und wenig mehr als 2 Monate später publizierte beispielsweise dann ein afroamerikanischer Reverend, ein Mann geistes- und religiöser Profession, ein Gedicht, das The Black Man's Burden überschrieben war und das hier andere Töne angeschlagen hat. Noch etwas früher haben mehrere britische bzw. franco-britische Dichter, Satiriker ebenfalls solche satirischen Spottgedichte auf The White Man's Burden publiziert. Deren Namen übergehe ich jetzt, aber das Kennzeichen davon war eben, dass es wirklich satirischer Spott war, eine Karikatur. Und dabei auch zum Beispiel eines der Gedichte The Brown Man's Burden genannt wurde und ein anderes bereits auch The Black Man's Burden im Titel geführt hat. Und seitdem ist diese Phrase quasi der Bürde des schwarzen Mannes, später dann von manchen auch dezidiert als die Bürde des schwarzen Menschen verstanden, immer wieder aufgegriffen worden in kolonialkritischer Absicht. Also von Autoren, die keine kolonialapologetischen Standpunkte einzunehmen versucht haben, sondern ganz im Gegenteil Kritik grundlegender Art an Kolonialismus, an Imperialismus, an Rassismus, manchmal auch an kapitalistischer Organisationsweise der Welt im 20. Jahrhundert damit ganz schlagwortartig kritisieren wollten. Und insofern ist quasi diese Phrase, diese Redewendung, The Black Man's Burden, von Anfang an eigentlich eine kritische Gegenreaktion auf eine Welt im Umbruch, in der sich Imperialismus und Rassismus zu alltäglichen Wirklichkeiten ausgebildet haben. Und deswegen ist dieser Anfang zunächst mal zu Ende des 19. Jahrhunderts, zu Anfang des 20. Jahrhunderts sehr bedeutsam. Von afroamerikanischer Seite, also von diesem Reverend, der The Black Man's Burden 1899 in Gedichtform zuerst vorgestellt hat, erschien einige Monate später, im August des Jahres 1899, dann auch eine kurze Broschüre. In dieser Broschüre hat er auch dieses Gedicht aufgenommen, aber die ganze Broschüre lief unter dem Titel The Black Man's Burden. Und darin zum Ausdruck gebracht wurde dann im darauf folgenden Text, dass hier dieser Mann vor allem vor Augen hatte, Benachteiligungen von afroamerikanischen Akteuren in der US-Gesellschaft bzw. in der nordamerikanischen Gesellschaft, weil auch die kanadische Situation teilweise mitreflektiert worden ist. Und dazu gehören natürlich dann verschiedene Formen eben der Marginalisierung. Ganz besonders wird hier auch das Rassenvorurteil und Rassendiskriminierung in gewisser Weise sehr deutlich beim Namen genannt als eine dieser Bürden des schwarzen Menschen. Aber es kommen auch konkretere Punkte vor wie Benachteiligung im Bildungssektor, auf dem Arbeitsmarkt und. Und das Ganze quasi schon im August 1899. Und das ganze 20. Jahrhundert hindurch und ich würde meinen auch im 21. Jahrhundert ist diese Tonart oder diese Kritik innerhalb vor allem der nordamerikanischen Gesellschaftsordnung wirklich bedeutsam geblieben und auch immer wieder geübt worden. Nicht immer haben quasi alle, die in solcher Manier sich kritisch öffentlich zu Wort gemeldet haben, diese Phrase, the black man's burden, dafür verwendet. Aber auch die kommt immer wieder mal vor. Also in den 1960er Jahren, als sich die amerikanische Bürgerrechtsbewegung sehr erfolgreich auch in Szene setzen konnte und auch eine Radikalisierung passiert ist, da taucht beispielsweise diese Phrase dann auch in Büchern von afroamerikanischen Schriftstellern plötzlich wieder gehäuft auf. Aber das ist nur ein Diskursstrang. Ein anderer Diskursstrang der quasi kritischen Reflexion über Rassismus hat hier sehr viel stärker auf kontinentalafrikanische Entwicklungen fokussiert und damit quasi auf Kolonialismus und den herrschenden Imperialismus, also der Europäer über weite Strecken des 20. Jahrhunderts. Und in diesem kolonialkritischen Zusammenhang gibt es andere Akzente, also war es in dieser Bürde des schwarzen Menschen dann hier besonders akzentuiert, besonders betont worden ist. Zum Beispiel eine Sache, die in einer frühen Publikation 1922, eine Buchpublikation erschienen ist, stammt von E.D. Morrell, einem auch britischen kritischen Journalisten, der ein Buch veröffentlicht hat unter dem Titel The Black Man's Burden. Und darin übt er sehr, sehr starke Kolonialkritik, nicht nur an den Kolonialmächten Europas generell, sondern auch quasi ganz besonders an seinem Herkunftsland, also an dem britischen imperialen Zugang und der britischen kolonialen Tätigkeit schlechthin. Und die Wurzel aber quasi der Probleme, die er in dieser Formulierung der Black Man's Burden, die Bürde des schwarzen Menschen, wirklich fasst, ist eigentlich eine Kritik an, ich würde sagen, drei Dingen, nämlich an Kapitalismus, an Rassismus und in gewisser Weise als drittes Moment ist Militarismus bei ihm, also sehr stark in der Kritik. Und er nennt das an einer Stelle des Buches auch eine Trinität des Imperialismus. Das ist quasi so der totale Überbegriff für das, wogegen dieser E.D. Morrell versucht hat, ins Feld zu ziehen. Und ihm erschien quasi hier auch in kritischer Umdeutung dieser Phrase, die wie keine andere für das Prokoloniale steht, nämlich The White Man's Burden, da griff er zu dieser titelgebenden Phrase The Black Man's Burden. Und ab diesem Zeitpunkt bleibt die durchaus auch konstant jenseits des afroamerikanischen Gebrauchs fest verankert in im engeren Sinne dann Feldern, die man später als afrikawissenschaftlich skizzieren würde, insbesondere auch in dem Feld der afrikanischen Geschichtsforschung, Geschichtsschreibung. Da gibt es mit Basil Davidson berühmt ein Buch aus dem Jahr 1992, das The Black Man's Burden im Titel führte. Für Basil Davidson bestand die Bürde des schwarzen Menschen ganz besonders in dem Nationalstaatsprojekt, das quasi auf die Beendigung, auf die Auflösung der europäischen Kolonialreiche folgen musste. Quasi, es war ein oktroyiertes Projekt. Andere politische Formationen wurden quasi nicht realisiert, weil deren Realisierung aktiv unterbunden wurde von Seiten der globalen Mächte, die hier entscheidend darauf eingegriffen haben. Aber das heißt, hier ist eine ziemliche Verlagerung, auch Fokussierung dessen, was als die Bürde des schwarzen Menschen oder der schwarzen Menschen dann in der Davidschen Auffassung wahrscheinlich besser ausgedrückt gewirkt hat. Ein anderer berühmter Afrika-Historiker, Terence Ranger, hat Mitte der 80er Jahre auch einen Aufsatz einmal publiziert unter demselben Titel, The Black Man's Burden. Und er hat da nicht zuletzt vor allem abgezielt auf eine sehr spezifischere Geschichte hinzukommen, nämlich die auch mit der Kolonialgeschichte zu tun hat, nämlich die Art und Weise, wie hier die Interaktion zwischen afrikanischen Akteuren und kolonialen europäischen Akteuren in den Kolonien selbst arrangiert worden sind, dass quasi koloniale Verwaltung überhaupt funktionieren konnte. Er hat da besonders auf das englische Empire Bezug genommen, wo Indirect Rule zur Regel geworden ist, was quasi einfach im einfachsten Fall wenig mehr bedeutet, als dass hier Einheimische die sichtbaren Repräsentanten der Macht sind, die für die Steuereintreibung tatsächlich vor Ort verantwortlich sind, die die Rekrutierung von Arbeitskräften für koloniale Agenten leisten und so weiter. Aber ganz analoge Formen der kolonialen Verwaltung gab es auch in den anderen europäischen Kolonialgebieten, die von anderen europäischen Kolonialmächten dominiert worden sind. Einfach aus diesem Grund oder aus jenem Grund heraus, dass hier ohne aktive afrikanische Partizipation, zumindest teilweise Partizipation an der Herrschaftsagenda, hier keine Herrschaft tatsächlich ausgeübt hätte werden können. Und im französischen Fall nennt man das System der Chefferie zum Beispiel, wo ähnliche quasi Verwaltungsagenten eben der Herrschaftsausübung von an unterster Stelle ausagiert worden sind. Wichtig allerdings natürlich ist das ein total kolonialer Nexus, weil die Bestimmungsmacht, die Entscheidungsmacht auf einer ganz anderen Ebene gelagert ist und angelegt ist, auf der Afrikaner keine Partizipation oder keine Mitbestimmung aufweisen oder aufgewiesen haben während der kolonialen Zeitphase. Also im Grunde sind das für mich wichtige Punkte in der Geschichte dieser Redewendung ein bisschen aufzuhellen. Tatsächlich gibt es sehr viel mehr und man könnte sehr viel mehr andere Abstecher machen.
Schauen wir in die Gegenwart. Du hast ein Buch herausgegeben, Afrika und die Welt. Worum geht's da?
Also in dem Buch Afrika und die Welt versuche ich eben Betrachtungen zur Globalgeschichte Afrikas in der Neuzeit vorzustellen oder anzustellen. Und eigentlich ist es tatsächlich ein Versuch, darum Betrachtung. Also es ist eine Art von Versuch, Einblicke in die afrikanische Globalgeschichte in den letzten 500 Jahren zu vermitteln. Es ist also kein totaler Panoramablick, auch wenn speziell im ersten, sehr lang geratenen Kapitel so etwas ansatzweise skizziert wird, sondern es konzentriert sich, oder ich konzentriere mich in dem Buch in mehreren Kapiteln dann einerseits auf die Geschichte der Antisklavereibewegung, und da bemühe ich mich unter anderem herauszuarbeiten, die Ambivalenzen, die Komplexität, die Änderungen innerhalb dieser Bewegung, die im Prinzip schon jetzt mehrere Jahrhunderte auf dem Buckel hat, zu legen. Und dann fokussiere ich in anderen Kapiteln auf Denker des 19. und des 20. Jahrhunderts, die einerseits afrikanationalistisch, kulturnationalistisch etikettiert werden können, teils aber ganz dezidiert panafrikanische Ideen vorangetrieben haben. Also in deren Denken es ging um einerseits die Frage nach Einheit, nach der Wertigkeit von afrikanischen Menschen, dann aber auch sehr, sehr stark darum, wie hier Befreiung stattfinden kann, im Sinne von Schaffung von Möglichkeiten, Vermehrung von Möglichkeiten zur selbstbestimmten Entwicklung beizutragen. Und hier denke ich, dass mein Buch helfen kann, einen Diskurs, der gegenwärtig oft so geführt wird, als ob diese Art von Denken relativ rezent sei, ein bisschen stärker auch in die weiter zurückliegende Vergangenheit zurückfolgen zu können. Also ein Anliegen ganz generell war mir in dem Buch, viele afrikanische Stimmen auch sichtbar, hörbar zu machen und einzuweben, die meinem Gefühl nach ja zu wenig präsent sind. Oder dazu gehören vor allem auch Stimmen afrikanischer Intellektueller, Künstler, Schriftsteller, Filmemacher, die einmal schon sehr viel bekannter waren und renommierter waren, auch in europäischen Ländern, als sie es gegenwärtig sind. Also Akteure, die in der späten Unabhängigkeitsphase politisch aktiv zu werden begonnen haben oder in den frühen Unabhängigkeitsjahren ihre Stimme erhoben haben. Und dadurch hoffe ich auch, dass quasi Lesern, Leserinnen deutlich werden kann, dass unsere Art, hier Afrika zu begegnen, mit Afrika umzugehen, heutzutage eigentlich nicht an dem Nullpunkt irgendwie immer wieder ansetzen müsste und anfangen müsste, der in gewisser Weise, zumindest mir erscheint es so, als ob hier häufig Positionen als völlig neu und Situationen als ja, Überraschung auch diskutiert, debattiert werden, über die bereits Generationen von kritischen Denkern in Afrika, aber auch in Europa, in den USA, auf sehr sinnvolle, anregende Art und Weise nachgedacht haben. Insofern ist das eigentlich auch ein Anliegen des Buches und erklärt vielleicht, warum es endet, wie es endet, mit einem ebenfalls etwas längeren Kapitel, das die Vergegenwärtigung Afrikas überschrieben ist und in dem ich mich bemühe, neuere Stimmen mit älteren Stimmen aus Afrika, aber auch aus den Afrika-Wissenschaften irgendwo in eine Verbindung zu setzen.
Wie viele Denkerinnen sind denn da unter den Personen oder waren, weil die Wahrnehmung auch eher oft männlicher, intellektueller sehr stark ist?
In der Geschichte des Panafrikanismus gibt es immer wieder durchaus starke Frauen, die prominente Rollen dann auch zu spielen wussten. Sie sind allerdings in der Literatur stiefmütterlich behandelt worden. Ich muss zugeben, ich bin da nicht wirklich eine Ausnahme. Aber seit den 1920er und 30er Jahren sind beispielsweise die beiden Ehefrauen von Marcus Garvey, Amy Chuck Garvey und Amy Ashwood Garvey, zu durchaus prominenten Vertreterinnen von etwas geworden, dass man so an der Schnittstelle zwischen Black Nationalism und Black Internationalism vielleicht charakterisieren kann. Die beiden Garvey-Damen haben im Prinzip dann auch bis in die 1960er Jahre hinein, also bis an ihr Lebensende, auch durchaus aktivistische Netzwerkarbeit betrieben, teilweise auch publizistisch gearbeitet. Und einerseits sind sie über Marcus Garvey, der 1940 gestorben ist, hinweggegangen in vielerlei Hinsicht und haben eine eben internationalistische Öffnung auch dann propagiert, die ihm selbst sehr fern lag. Aber also das sind quasi zwei prominente Beispiele aus der britisch-karibischen Sphäre herstammend. Es gibt auch vereinzelt Hinweise, die Adi Hakim in seinem Buch über die Geschichte des Panafrikanismus herausarbeitet in Frankreich. Es gibt auch in dessen Buch einige Hinweise auf weitere Frauen in der panafrikanischen Bewegung, auch schon eben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beziehungsweise in auch der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Aber sehr deutlich ist in dieser Geschichte, dass sehr viel prominenter und im Vordergrund eigentlich standen männliche Protagonisten. Das mag sich insbesondere in den letzten 20, 30 Jahren massiv geändert haben, ähnlich wie gerade im Feld der afrikanischen Literatur hier auch eigentlich mehrere Jahrzehnte lang, die ersten Jahrzehnte lang, insbesondere männliche Schriftsteller, die die Bühne beherrscht haben und inzwischen sind sehr viele afrikanische Schriftstellerinnen auch durchaus prominent geworden.
Sprichst von Themen, die jetzt in der Gegenwart nicht vom Nullpunkt an genauso wesentlich und wichtig sind und diskutiert werden und wurden wie in der Vergangenheit. Was zum Beispiel?
Ich habe gar nicht primär daran gedacht, aber ja, also in Bezug auf Rassismus ist die kritische Analyse des Phänomens etwas, was meiner Einschätzung nach eigentlich so zwischen 1930 und den frühen 1950er Jahren passiert ist. Hier wurde das Phänomen wirklich sehr, sehr grundsätzlich reflektiert. Nicht immer unter dem Schlagwort Rassismus bereits, sondern damals liefen die Diskussionen oft um Rassenwahn, Rassenvorurteil, also in dieser Art von Terminologie. Aber also ich würde sehr empfehlen, einen Rückgriff auf Studien wie jene von Ashley Montagu, einem britischen Anthropologen und Mediziner, aber eben auch Sozialanthropologen, der The Fallacy of Race geschrieben hat und veröffentlicht hat, während der Zweite Weltkrieg tobte. Mit kritischer Distanz kann man auch nach wie vor mit großem Gewinn das Buch von Ruth Benedict lesen über Race and Racism, das auch während des Zweiten Weltkriegs in einer kurzen Variante erarbeitet wurde und kurz danach dann publiziert worden ist. Dann aber vor allem im Rahmen der UNESCO sind in den Jahren 1950 eine Vielzahl ganz, ganz großartiger Texte über Rasse und Rassismus oder Rasse und Geschichte, Rasse und Kultur, Rasse und Gesellschaft gekommen, wo ganz, ganz viele Dinge zusammengelaufen sind, aber die Quintessenz, dass es Rasse als eine biologische Realität nicht gibt. Und auch wenn die damaligen Autoren das noch nicht so ausgedrückt haben, war damit die Schiene grundgelegt, Rasse als ein soziales Konstrukt und eine soziale Konstruktion zu erkennen. Womit klar wäre, wenn man diesem Gedankengang folgt, dass Rassismus etwas anders ist und auch ohne diesen Rassebegriff auskommen kann. Diese Schlussfolgerungen haben Autoren in den 1970er und 80er Jahren wohl begründet und hinter diese Positionen scheint mir unsere momentane, gegenwärtige Rassismusforschung allzu oft wieder zurückzugehen. Und das finde ich also bedauerlich. Im Prinzip gibt es eine große Tendenz neuerdings, hier wieder Rasse zu essentialisieren und als eine quasi natürliche Gegebenheit zu behandeln. Unabhängig quasi von den sozialen und örtlichen Kontexten. Ich glaube, das ist von allen Seiten so. Also es gibt eine Reessentialisierung. Das hängt ganz sicher zusammen mit diesem Trend zu Identitätsfixierung zu gelangen oder eben die Interessen von bestimmten Gruppen zu legitimieren im Angesicht einer juristisch geordneten Welt, im Rahmen einer bestimmten politischen Ordnung, im Rahmen einer bestimmten Sozialordnung. Und da sind natürlich solche Identitätspolitiken durchaus sehr relevant und oft wichtig und können auch sehr progressiv sein. Das Problem, das ich sehe und teilweise habe, ist, wenn hier eben auch die selbstkritische Distanz zur eigenen Kollektivität, die man schafft und die immer eine Konstruktion ist, verloren geht, dass man dann in einen Diskurs abgleitet, der im Prinzip auf eine Freund-Feind-Beziehung hinausläuft, die als unentrinnbar gilt und damit quasi auch die Dialogbereitschaft leidet darunter und damit auch die potenziellen Lösungen für Konflikte. Abgesehen davon erscheint mir auch mitunter, dass einfach gegebene Problemlagen gar nicht richtig erkannt werden. Weil beispielsweise in europäischen Ländern glücklicherweise hat eine Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt, durch die der Rassebegriff völlig diskreditiert worden ist auf einer legalen, aber auch in einer medial-öffentlichen Sphäre. Und seit einigen Jahren erleben wir, dass der Rassebegriff über das englische Wörtchen race, das seiner Bedeutung nach und seinem Inhalt nach als Wort, als Konzept nichts anderes meint als das deutsche Wort Rasse, dass das quasi in die europäischen Diskussionen hineinkommt und quasi eine essentialistische Komponente damit hierzulande verbreitet, die man aus guten Gründen und Gott sei Dank eigentlich über lange Zeit aus dem öffentlichen Diskurs verbannt hat. Warum der Kontext quasi, aus dem Race stammt und damit auch dieser Import, der US-amerikanische Kontext, ist historisch auch ein ganz anderer. Es ist aber nicht das Wort und die Bedeutung des Wortes eine andere. Es ist nur der Kontext was anderes. Und der Kontext in den USA ist, dass hier Race nie verschwunden ist aus dem legalistischen Diskurs und aus dem öffentlichen Diskurs, sondern dort als eine Realität wirksam geblieben ist. Also die Diskreditierung war in den USA eine, die rassische Diskriminierung diskreditiert hat, aber nicht die Vorstellung, dass die Menschheit in unterschiedliche Rassen strukturiert, untergliedert werden könne oder dass hier die verschiedenen so quasi klassifizierten menschlichen Akteure dann auch eigentlich als in ihren Fähigkeiten, in ihren Möglichkeiten natürlich verschiedene Personengruppen bilden würden. Das ist quasi nach dem kritischen Verständnis, das von Rassismus, wie es in den 30er, 40er und 50er Jahren etabliert worden ist, meines Erachtens ein ziemlicher gefährlicher Rückschritt in der Diskussion rund um Rassendiskriminierung oder um Diskriminierung von bestimmten Kollektiven, ob das Frauen sind, ob das Männer sind, ob das Alte sind, ob das Junge sind. Strukturell funktioniert Diskriminierung immer auf dieselbe Art und Weise, dass ein Gegenüber konzipiert wird als Gegenüber und ein Gegenüber von minderer Qualität, von minderem Wert.
Sehr herzlichen Dank an dieser Stelle für deine Zeit und alles Gute für die Arbeit.
Okay, ich danke dir auch sehr. Danke.
herzlich willkommen, Franz Gmeiner-Pranzl von der Paris-Lodron-Universität Salzburg, vom Zentrum für Theologie interkulturell und Studium der Religionen im Rahmen der interdisziplinären Ringvorlesung Afrika, Bilder, Diskurse, Stereotype zur Selbst- und Fremdrepräsentation eines Kontinents, wie auch der Titel dieser Welt im Ohr-Sendung. Darf ich Sie bitten, sich mit einigen Worten selbst vorzustellen?
Ich bin von Haus aus Theologe, systematischer Theologe, und habe mich immer auch schon beschäftigt mit Fragen der Interkulturalität, mit Fragen globaler Zusammenhänge, und habe die schöne Möglichkeit, hier in Salzburg interkulturelle Theologie zu vertreten und an diesem Zentrum Theologie interkulturell und Studium der Religionen von meinem Interesse her und von dem, was ich in Auseinandersetzung mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fächern auch gelernt habe, hier einzubringen. Ich habe auch Philosophie studiert, hatte die Möglichkeit, bei einem Professor zu promovieren, der sich speziell mit interkultureller Philosophie auseinandersetzt. Das ist Franz Wimmer in Wien. Und von daher freue ich mich sehr, Theologie in Auseinandersetzung mit Interkulturalität vertreten zu können.
Ja, das sind sehr spannende Aspekte. Vielleicht nur eine Frage noch zur systematischen Theologie. Einige Worte zur Erklärung. Was genau bedeutet das?
Theologie insgesamt ist intern sehr interdisziplinär. Es gliedert sich auf in zahlreiche Disziplinen und Problemfelder. Und üblicherweise im deutschen Sprachraum gibt es Institute, Fachbereiche für praktische Theologie, für systematische Theologie, für biblische Theologie und für Philosophie. So ganz grob gesagt. Und da gibt es einige Untergliederungen. In der systematischen Theologie geht es darum, den Anspruch des christlichen Glaubens systematisch mit Bezug auf die Gesellschaft von heute zu reflektieren. Also nicht einfach nur darüber nachzudenken, wie kann man eine bestimmte Botschaft, einen Inhalt bestmöglich strategisch rüberbringen, sondern was heißt das mit Blick auf eine plurale Gesellschaft, mit Blick auf intellektuelle und politische Herausforderungen, hier einen religiösen Inhalt zu vertreten, und zwar kritisch und reflektiert zu vertreten. Also nicht einfach nur darauf zu achten, wie man den bestmöglich auf dem Markt der Religionen platziert, sondern was das bedeutet, wie wir mit Umbrüchen, mit interner Pluralität und so weiter umgehen.
Das Stichwort kritisch greife ich auf, und vor der kritischen Reflexion vielleicht einige Worte. Warum sind Sie überhaupt auf diese Idee gekommen? Wie ist das entstanden? Was ist der Hintergrund, die Motivation?
Ich hatte während meiner Doktoratsstudienzeit in Innsbruck die Gelegenheit, mit vielen Kollegen aus Afrika in einem internationalen Kolleg zusammen zu wohnen, zu leben, zu diskutieren, und habe hier in dieser Auseinandersetzung sehr, sehr viel gelernt. Und mir ist bewusst geworden, der afrikanische Kontinent liegt nicht nur vor unserer Haustür, sondern er ist unser Nachbarkontinent. Und vieles, was in Europa politisch, historisch, wirtschaftlich geschehen ist, hat Auswirkungen auf Afrika und umgekehrt. Und von daher habe ich ein Bewusstsein dafür gewonnen, wie wichtig es ist, auf diese Wechselwirkungen, auf diese Beziehungen zwischen Afrika und Europa zu achten. Und in meiner Tätigkeit hier im Zentrum Theologie interkulturell und Studium der Religionen habe ich einen Schwerpunkt auf den afrikanischen Kontinent gelegt, in der Theologie, in der Philosophie, in der Auseinandersetzung mit Themen, die hier vielleicht am Rande vorkommen in den Medien, aber doch eine wichtige Rolle spielen. Und so bin ich immer auch in Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen vom Institut für Afrikawissenschaft oder für internationale Entwicklung. Und da gab es immer wieder kleinere, größere Kooperationen. Und mit meiner Kollegin Martina Kopf vom Institut für Afrikawissenschaften an der Universität Wien bin ich schon länger im Kontakt, und wir hatten schon lange die Idee, hier eine Kooperation zu starten, eine Ringvorlesung zu machen. Das wurde dann Corona-bedingt, wie so vieles andere, auch verschoben. Aber wir konnten das jetzt realisieren. Für mich eine sehr, sehr schöne Erfahrung, wie zwei universitäre Einrichtungen, die doch etwas unterschiedlich sind, Afrikawissenschaften auf der einen Seite, Theologie interkulturell auf der anderen Seite, eine sehr fruchtbare Kooperation zustande bringen.
Ja, gehen wir also, wie gesagt, ins Reflexive und Kritische. Da würde ich Sie zum Beispiel fragen, wenn wir auf die Beziehungen Afrika-Europa auch im Hinblick Ihres Fachbereichs der Theologie, der Religionen, der Interkulturalität oder auch Kultur schauen, ist die Vergangenheit eine doch recht schmerzvolle in Bezug auf Kolonialismus, also die Erfahrungen der Missionierung etc., alles, was hier auch mit Religionsgeschichte zu tun hat. Wie sehen Sie das denn heute zum Beispiel, wenn Sie auch sagen, dass die systematische Theologie einen anderen Blick hat oder vielleicht auch ganz andere Aspekte hineinbringen will?
Eine postkoloniale Perspektive ist heute sehr stark rezipiert worden von der systematischen Theologie, nicht nur mit Blick auf Afrika, sondern generell mit Blick auf die Frage, wie Wissen und Macht zusammenhängen, beziehungsweise wie Wissen mit Macht durchgesetzt wurde. Das ist ein Thema, das uns heute sehr stark beschäftigt, auch in der Religionswissenschaft, auch in der Philosophie. Und es gibt natürlich ein klares Bewusstsein dafür, dass der globale Süden nicht einfach ein Gebiet ist, das von uns unter Anführungszeichen entwickelt werden soll, also vom globalen Norden, sondern dass es hier einer Auseinandersetzung bedarf, eines Lernprozesses, dass wir uns also sowohl von einer kolonialen Machtposition verabschieden müssen, als auch von einem Exotismus, dass wir davon schwärmen, ein romantisches Bild von Gesellschaften des globalen Südens haben, sondern dass wir einen nüchternen, differenzierten Blick auf eine wechselvolle Geschichte haben, was die ökonomischen Beziehungen betrifft, was die politischen Entwicklungen betrifft, was einfach das Wissen über diesen Kontinent betrifft. Und da erleben wir vor allem, dass wir in Europa nichts wissen und meinen, es sei auch gar nicht nötig, über Entwicklungen in afrikanischen Gesellschaften und Staaten informiert zu sein. Es herrscht ein großes Unwissen oder einfach es herrschen Stereotype, ja, dass wir diese bekannten Bilder haben vom Krisenkontinent. Diese Krisen sollen ja nicht geleugnet werden, aber wir müssen die Zusammenhänge sehen, in denen sich Gesellschaften entwickeln. Wir müssen auch die ökonomischen Bedingungen sehen. Und ein kritischer Blick bedeutet zu sehen, dass hier, wenn ich zum Beispiel an Vorgaben der Weltbank denke, wie afrikanische Regierungen ihr Budget umgestalten müssen, nämlich Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsausgaben einschränken, um den sogenannten schlanken Staat zu ermöglichen, was konkret bedeutet, dass sehr viele Menschen schwere Nachteile davon haben. Das haben wir vor 10 Jahren bei der letzten Ebola-Epidemie gesehen. Das haben wir auch jetzt gesehen. Viele andere Bereiche, wo es Zusammenhänge gibt, weil ein vom globalen Norden entwickeltes Wirtschaftssystem einem Kontinent aufgezwungen wird. Zugleich sehen wir, dass andere Player mitspielen, Stichwort China, neuerdings auch Russland, zum Beispiel in Mali und in anderen Staaten. Afrika wird zum Tummelplatz von Mächten und Regierungen, die ihre Interessen dort durchsetzen wollen, aber nur in den seltensten Fällen ein Interesse haben, von Afrika etwas zu lernen, aus seiner Geschichte, aus seiner Kultur, von den Menschen, die heute auf erstaunliche Weise interessante Positionen entwickeln in der Politik, in der Wirtschaft, Kultur. Es gibt auch im Christentum und im Islam Entwicklungen, die es wert sind, beachtet zu werden. Aber sie kommen bei uns nicht vor, sie spielen keine Rolle. Und da wollen wir einen Blick hinter die Kulissen werfen. Wir wollen sowohl die europäischen Stereotype befragen, als auch die Selbstrepräsentation Afrikas, die ja zum Teil wiederum neokolonial beeinflusst ist.
Ich bleibe jetzt nochmal zu Ihrem Fachgebiet, die Theologie oder Religion, also weniger die Politik oder Ökonomie. Die Frage dahingehend, auch in Bezug auf die interkulturelle Philosophie, wie offen sind Sie denn da zum Beispiel gegenüber Nichtgläubigen? Es geht hier immer wieder, wie Sie auch schon genannt haben, um die Weltreligionen, Islam, Christentum, das man hier auch viel zu wenig weiß und wertschätzt. Aber wie tolerant ist denn oder inklusiv ist dann auch die Theologie gegenüber Atheistinnen, die im Grunde vielleicht auch das gleiche Ziel haben, nämlich einen menschlichen Planeten, auch eine interkulturelle Zusammenarbeit auf Augenhöhe und so weiter, Menschenrechte genauso hochhalten. Es aber dennoch wahnsinnig viele Reibungspunkte gibt.
Die Theologie, sowohl die evangelische als auch die katholische Theologie, hat in den letzten Jahrzehnten sich sehr viel auseinandergesetzt mit religiöser Pluralität und mit Säkularität. Und hier auch deutlich gemacht, dass es zum einen eines interreligiösen Dialogs bedarf auf verschiedenen Ebenen. Und interreligiöser Dialog heißt nicht so ein unverbindliches Geplauder über verschiedene Religionen. Es bedeutet, aufmerksam zu sein für unterschiedliche religiöse Positionen sowie für die Unterschiede innerhalb einer Religion. Also Islam in Afrika, der hat enorm viele Spielarten. Und das einfach einmal wahrzunehmen, ist das eine. Auf der anderen Seite auch den Dialog mit Menschen ohne Religion ernst zu nehmen und voneinander zu lernen. Das ist eigentlich schon beim Zweiten Vatikanischen Konzil, einer globalen Kirchenversammlung der katholischen Kirche in den 1960er Jahren, bewusst geworden, dass Menschen, die nach ihrem Gewissen leben oder Menschen, die religiös sind, viel zu sagen haben, ja, dass wir hier voneinander lernen können. Und wie Sie richtig sagen, das gemeinsame Ziel ist eine menschliche Welt, ist die Einheit der Menschheitsfamilie. Bei den unterschiedlichen Voraussetzungen, die Glaubende und Andersglaubende und Nichtglaubende haben, das ist schon richtig, aber dieser Dialog des Interreligiösen muss sich auch beschäftigen mit Menschen, die keiner Religion angehören, weil wir voneinander sehr viel lernen können. Jürgen Habermas spricht ja von einer postsäkularen Gesellschaft, in der Religionen präsent bleiben, in der sie sogar vitaler werden und zugleich abnehmen. Und diese unterschiedlichen Dynamiken sollen nicht einfach nur nebeneinander ablaufen, sondern Glaubende, Andersglaubende und Nichtglaubende sollen voneinander lernen. Und das vertreten wir hier auch in unserem Zentrum. Das ist uns wichtig, dass wir uns einbringen in diese postsäkulare Dynamik einer Gesellschaft. Und in gewisser Weise gilt das auch für Afrika. In vielen afrikanischen Gesellschaften gibt es schon jahrhundertelang eine große Toleranz, ein Miteinanderleben von Christinnen und Christen aus unterschiedlichsten Traditionen, von Musliminnen und Muslimen sowie von Angehörigen der traditionellen afrikanischen Religionen. Und natürlich zum Beispiel in Ostafrika gibt es natürlich auch Hindus, Menschen, die anderen Religionen angehören und auch Menschen, die keiner Religion angehören. Also hier können wir vom afrikanischen Kontinent lernen, wie Menschen in unterschiedlichen Religionen und auch ohne Religion auf eine gute Weise zusammenleben. Wir dürfen auch natürlich nicht übersehen, dass es da und dort auch extremistische Kreise gibt, die versuchen, politische Forderungen im Mantel von Religion durchzusetzen, ja, oder mit pseudo-religiösen Hüllen sozusagen versuchen, hier anderen Menschen Gewalt anzutun und so weiter. Das gibt es auch, aber das haben wir auch in Europa.
Eine abschließende Frage noch an Sie, Herr Gmeiner-Pranzl, und zwar kulturelle Praktiken, die gegen die Menschenwürde oder auch gegen die Menschenrechte sind. Speziell fällt mir hier zum Beispiel Beschneidung ein. Wie kritisch ist denn hier auch die Theologie oder wie positioniert sich die? Wie kann man sich das vorstellen? Wie sehr darf man denn auch Kritik üben oder tut es, wenn man andererseits auch so sehr hofft, dass es eine Weltfamilie gibt, wie Sie so schön gesagt haben, dass es Harmonie gibt zwischen Menschen, keine Gewalt und so weiter?
Interkulturalität bedeutet ja nicht, dass alles und jedes, was in verschiedenen kulturellen Traditionen vorkommt, vielleicht schon seit Jahrhunderten gebräuchlich ist, einfach hingenommen wird. Der Maßstab sind die Menschenrechte. Der Maßstab ist die Würde der Menschen und Genitalverstümmelung von Frauen ist kompromisslos abzulehnen. Das wäre absurd und zynisch, mit dem Verweis auf interkulturellen Dialog so etwas gut zu heißen. Es gibt auch andere Traditionen, andere Einstellungen, Stichwort Korruption, Machtmissbrauch, Unterdrückung von Frauen und so weiter, die keinesfalls mit dem Verweis auf Kultur gerechtfertigt werden dürfen. Also hier wäre Interkulturalität völlig falsch verstanden. Das wäre ein Ethnozentrismus. Ja, das wäre die Heiligsprechung irgendwelcher kultureller Bräuche, die aus Gründen der Menschenrechte klar abzulehnen sind. Interkulturelle Theologie ist jetzt keine Expertin zum Beispiel für Fragen der Genitalverstümmelung, aber wenn da Religion ins Spiel kommt, dann werden wir hellhörig und Kolleginnen und Kollegen aus den Islamwissenschaften oder aus anderen religionswissenschaftlichen Fächern betonen immer wieder, dass hier Religionen zum Teil als Vorwand genommen werden. Zum Teil gibt es auch unklare Positionen in religiösen Quellen, dass oft nicht ganz klar ist, befürworten jetzt religiöse Texte Gewalt gegen Frauen oder nicht. Und da müssen sich Religionen selber ganz klar positionieren. Und eine Religion, die Gewalt gegen wen auch immer rechtfertigen würde, kann meines Erachtens im 21. Jahrhundert keine Rolle spielen.
Dann bedanke ich mich an dieser Stelle sehr herzlich für den kurzen Einblick in spannende Themen, über die man sehr viel sprechen könnte. Jetzt erstmal war es im Fokus dieser interdisziplinären Ringvorlesung, die auch online gesamt nachzuschauen ist.
Genau, sie ist per WebEx, wird sie live übertragen und per UniTV kann man es nachsehen.
Herzlichen Dank für das Interesse, fürs Zuhören. Wie immer sind alle Welt im Ohr Sendungen unter www.oerd.at/Welt im Ohr abrufbar und nachzuhören. Gerne auch als Podcast zu abonnieren auf unserer Webseite und wir freuen uns, wenn Sie den Newsletter abonnieren. Vielen Dank an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal.